All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Mit dem Bibelvers aus 1. Petrus 5, Vers 7 möchte ich euch alle recht herzlich zu diesem Gottesdienst heute Morgen begrüßen, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern wollen. Das heutige Predigtthema: Gott versorgt. Ich möchte mit uns beten und wer kann dazu aufstehen. Danke, Vater, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Segne Jörg und alle, die dein Wort heute weitergeben, damit wir deine Botschaft hören, verstehen und in unseren Herzen aufnehmen. Und viele Menschen angeregt werden, nach dir zu suchen. Du hast versprochen, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden. Sei auch bei allen, die heute nicht hier sein können, allen, die krank, einsam und voller Sorgen sind. Halte deine Hände über alle, die unter dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien leiden, die Familienangehörige und Freunde und ihr Zuhause verloren haben. Segne die Helfer, die dort sind, um den Menschen beizustehen. Sei auch bei allen in der Ukraine, die unter dem Krieg leiden, der schon vielen das Leben genommen hat und ganze Regionen zerstört. Den Menschen, die unter Hungersnot leiden, die verfolgt werden und denen man die Menschenrechte genommen hat. Halte deine segnenden Hände über sie und gib ihnen Hoffnung und was sie für ihr Leben brauchen. Auf dich, Herr Jesus, wollen wir vertrauen. Du hast alles für uns getan. Du bist unser Weg zum Vater. In deinen Händen sind wir geborgen. Danke dafür. Dir sei Lob und Ehre. Amen. Gottes Reich und irdische Sorgen. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles zugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Zwei Engel auf der Landstraße. Es war an einem schönen Sommertag. Meine Freundin und ich planten einen gemütlichen Nachmittag mit den Kindern. Die Sonne schien und hin und wieder waren die Pfützen vom letzten Regen auf der Straße zu sehen. Meine 5 Kinder waren schnell in unseren Bus geklettert, als sie hörten, wohin es gehen würde. Denn auf dem riesengroßen Grundstück meiner Freundin warteten die besten Spielmöglichkeiten für Kinder jeden Alters. »Koch schon mal Kaffee«, sagte ich ihr am Telefon, und los ging's. Nur etwa 10 Kilometer war das benachbarte Dorf entfernt. Gemütlich fuhr ich auf der Landstraße. Doch plötzlich, kurz vor dem Dorf, blieb das Auto stehen. Was nun? Wir saßen auf einer einsamen Landstraße fest. Ich hatte kein Handy unser weit und breit weder Menschen noch ein Auto. Immer wieder versuchte ich, den Motor zu starten. Fehlanzeige. Schon mehrfach hatten wir das Auto zur Reparatur gebracht, aber das Problem wurde einfach nicht gefunden. Meine Laune sank auf den Nullpunkt. Ich habe mich so auf ein Schwätzchen mit meiner Freundin gefreut. Die Kinder kletterten aus dem Auto und ich versuchte völlig gestresst, den Defekt zu finden, was mir natürlich nicht gelang. Ein Gedanke stieg in mir hoch. Versuch's doch mal mit Beten. Ich muss sagen, es war ein echtes Stoßgebet und ich glaube nicht einmal, dass es mit einer großen Portion Glauben gemischt war. Aber Gott merkte sogar, wenn ein kleiner Spatz auf die Erde fällt. Wie viel mehr kümmert er sich um menschliche Hasenfüße und Spatzen? 5 kleine Spatzen hatte ich ja im Auto. Kurz darauf hielt ein Auto an, ohne dass ich es herangewunken hätte. 2 kräftige Männer in Monteurskleidung stiegen aus. »Brauchen Sie Hilfe?« erkundigten sie sich. Als ich bejahte, klappten sie die Sitzbank hoch, guckten in die Motorhaube und sagten ein wenig später, »Das Auto fährt jetzt wieder.« Ich war skeptisch und fragte ungläubig, »Was soll ich denn machen, wenn es wieder stehen bleibt?« Sie versicherten mir, das wird nicht passieren, aber zur Sicherheit fahre ich hinter ihnen her. Gut, dachte ich, und ich ließ alle Kinder ins Auto einsteigen. Alle angeschnallt, schon drehte ich den Zündschlüssel rum und los ging's. Kaum zu glauben, das Auto sprang sofort an. Ohne Stottern fuhr es super bis ins nächste Dorf, wo meine Freundin schon auf uns wartete. Die beiden Monteure blieben die ganze Zeit hinter uns auf einer Hauptstraße, von der keine Nebenstraße abzweigte. Auf einmal waren sie nicht mehr da. Im Nachhinein fiel mir auf, dass sie einen ganz sanften, ganz leichten Dialekt hatten, der irgendwie im Kontrast zu ihrer sonstigen Erscheinung war. Alle, denen ich die Geschichte erzählt habe, sagten prompt, das waren bestimmt 2 Engel, die Gott dir geschickt hatte. Engel oder nicht, ich war und bin beeindruckt von Gott. Er steht wirklich auf der Seite der oft so belächelt, wenig anerkannten Mütter. Ich danke ihm von Herzen, dass er mein Gebet gehört und alles für mich arrangiert hat. Gott versorgt. Ich mache mir auch oft Gedanken über meine kleinen Katastrophen so im Leben. Sie rauben mir oft meinen Schlaf. Die Katastrophen dieser Welt, die im Moment in den Nachrichten gezeigt werden, Erdbeben, Krieg und Gewalt, Kostenexplosionen, Hunger, die lassen mich auch oft nicht zur Ruhe kommen. Die Bilder verfolgen mich in den Schlaf. Dann hilft mir nur das Lesen von Zusagen. Ich lese uns so eine noch vor. Alles, was du brauchst. Ich möchte dich in der geheimnisvollen Kunst unter... Ich bin verkehrt. Ich möchte mich in der geheimnisvollen Kunst unterweisen, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich selbst bin und gebe dir alles, was du dazu brauchst. Ich bin dein Schöpfer und dein König, dein Retter und dein Hirte. Ich mache mich dir in all meiner Macht und Herrlichkeit zum Geschenk. Ich bin der Einzige, der dich dazu befähigen kann, in jeder Situation zufrieden zu sein. Ich habe versprochen, dir aus meinem großen Reichtum alles zu geben, was du brauchst. Je mehr du benötigst, desto eindringlicher lade ich dich dazu ein, meine Nähe zu suchen. Die innige Gemeinschaft mit mir gibt dir Kraft und erfüllt dich mit übernatürlicher Freude. Der Schlüssel zur Zufriedenheit ist kindliches Vertrauen auf mich und auf meinen unerschöpflichen Reichtum und meine unendliche Liebe. Erwarte nicht, jederzeit völlig zu begreifen, was ich für dich getan und geplant habe. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über deinen Wegen und meine Gedanken über deinen Gedanken. Gott versorgt. Ist mir das immer bewusst? Glaube ich das immer? Wenn ich manchmal in einer schier auswegslosen Situation stecke? Fragen, die wir uns alle stellen.
Gott versorgt. Ein Thema, was für mich ein sehr persönliches Thema ist, wo ich viele, viele Fragen im Laufe der letzten Monate immer wieder gehabt habe und viel gekämpft habe, wirklich viel gekämpft habe. Gott versorgt. Unsere Vorstellung davon, wie Gott versorgt, hängt so ein bisschen zusammen, gerne auch mit diesen Aussagen aus dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. So wünschen wir uns Gott. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Was kann mir passieren? Gott macht das Ganze. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Schon ungewöhnlich, wenn ich diese Aussagen sehe, und obwohl da auch negative Gedanken drin sind, so mit dem finsteren Tal und dem Stecken und Stab, mit den Feinden und allem Möglichen, ist es etwas, was uns beruhigt, etwas, was uns Frieden schenkt und uns aufbaut. So wünschen wir uns Gott. Vielleicht ist deswegen auch dieser Psalm 23 so ein wirklich bekannter, beliebter Psalm, gerade in unserer Kultur. Auf dieses Thema gestoßen wurde ich, unter anderem durch dieses Bild, der gute Hirte kennt mich und sorgt für mich. Er führt mich zur Ruhe und auch durch Krisenzeiten sicher zum Ziel. Gott führt mich. Bei ihm bin ich geborgen. Muss ich keine Angst haben, brauche ich mich nicht sorgen, nutzt sowieso nichts. Das Zweite, was mich dazu gebracht hat, diesen Text zu nehmen, war die Stelle in 1. Mose 22, die vor einiger Zeit, vor anderthalb Wochen oder so, bei der Tageslese dran war, wo es um Abraham geht. Abraham, der nach langen, langen Jahren des Wartens endlich seinen Sohn bekommen hat von Sarah, endlich diese Situation erlebt, die Gott schon so lange angekündigt hatte. Und dann gibt Gott ihm den Auftrag so: Und jetzt komm, pack Holz ein, pack's auf einen Esel, nimm deinen Sohn und geh dahin, wo ich dir den Weg zeige, und dann opfere mir dort deinen Sohn. Völlig unmöglich. Eine Aussage, mit der wir heute sagen würden, also Leute, Sohn Gott kann es nicht geben, das geht nicht, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wer von mir verlangt, meinen Sohn umzubringen, das geht nicht. Wir wissen nicht, was Abraham gedacht hat. Keine Ahnung, ob er sich die Gedanken gemacht hat darüber, wenn ich Gott meinen Sohn opfere, hat er irgendwas, denn er hat mir die Verheißung gegeben, dass meine Nachkommen, und zwar die Nachkommen von diesem Sohn, viele sein werden, und noch ist er nicht so weit. Der hat keine Kinder. Also muss irgendwas passieren. Und Abraham geht auf den Berg, bereitet alles vor für das Opfer. Sein Sohn hat längst geahnt, hier stimmt was nicht. Wir haben Holz, aber kein Opfer. Und in dieser Situation sagt Abraham zu ihm, Gott wird sich sein Opfer schon suchen oder finden. Und kurz bevor Abraham seinen Sohn, dann den er auf das Holz gelegt hat und umbringen will, das Messer in der Hand, spricht Gott zu ihm und sagt ihm, stopp. Das reicht. Bis dahin ist alles gut. Du hast mir geglaubt, so sehr geglaubt, dass du bereit warst, das, was dir am wichtigsten in diesem Leben ist, wieder zurückzugeben. Und Gott macht deutlich, dass er ein Gott ist, der versorgt. Und Abraham nennt diese Stelle, der Herr sorgt oder der Herr sorgt vor. Und im Vers 14 steht dann, noch heute sagt man, auf dem Berg des Herrn ist vorgesagt. Gott sieht weiter, Gott versteht, was kommt, er weiß, was er plant und was er vorhat. Er weiß, wie das in unserem Leben aussehen soll. Das als Ganzes gesehen, vom Schluss her gesehen, ist sehr ermutigend. Aber in der Haut dieses armen Abrahams, der sich mit seinem Sohn mehrere Tage auf den Weg macht, bis er dann dort am Ziel ankommt, in der Haut möchte ich nicht gesteckt haben. In der Zeit hätte ich mit Sicherheit kein Auge zugetan. Unsere Erfahrungen mit dieser ganzen Situation, mit all dem, was zu tun ist, unsere Erfahrungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben auf der einen Seite negative Erfahrungen, mit denen wir zu tun haben. Wenn ich dran denke, ich kenne eine Frau, die hat erzählt, dass sie, als sie 14 Jahre alt war, wirklich Sturm gebetet hat. Sie ist in einer Kirchengemeinde aufgewachsen, im normalen Glauben aufgewachsen an den Gott, der irgendwo auch ein guter Gott ist, und ihre Mutter wird krank, bekommt Krebs und sie betet und betet und betet und betet und ihre Mutter stirbt. Und als dann einige Zeit später sie in einer christlichen Veranstaltung auch noch zu hören bekommt, dass wenn zwei Menschen miteinander schlafen, ohne miteinander verheiratet zu sein, und ihre Eltern waren nie verheiratet, und dass solche Leute dann nicht in den Himmel kommen, dann war für sie der Ofen aus. Feierabend. Sie wollte nichts mehr mit diesem Gott zu tun haben. Ich weiß von einer anderen Frau, die sagt, ich habe so lange dafür gebetet, dass Gott mir den richtigen Mann gibt. Und er hat es nicht getan. Sie hat gebetet und gebetet und gebetet, und immer wieder, wenn sie sich in einen Mann verliebt hatte, gab es irgendwas, was das Ganze verhindert hat. Oder wenn ich so an ein ganz banales Beispiel denke, als Andrea letzten Sonntag losgefahren ist, sehe ich an dem Platz, wo ihr Auto gestanden hat, eine ganze Reihe Isoliermaterial aus ihrem Auto unter dem Auto, also da liegen, wo das Auto vorher gestanden hat. Und da ich ja nun mal bekanntermaßen einen Haufen Marder nicht nur im Haus, sondern in der ganzen Gegend habe, war mir klar, was los ist. Und was das mit mir gemacht hat, dass ich mir Gedanken gemacht habe, was jetzt passiert mit ihr. Ob da irgendwas unterwegs locker wird oder wie auch immer, das ist nicht so einfach. Allerdings ist es so, dass diese Erfahrungen, die wir machen, oft nicht nur positiv sind, sondern es gibt auch, nicht nur negativ sind, sondern es gibt auch positive. Diese erste Frau, von der ich erzählt habe, deren Mutter gestorben ist, lernt später den Sohn eines Pastors kennen, heiratet ihn, hat Familie, ein Kind und ist wieder zum Glauben zurückgefunden. Sonst hätte sie es mir nicht erzählen können. Und bei dieser Frau, die um einen Ehemann gebeten hat, das ist ebenfalls die Frau eines meiner Kollegen, die hat auf einer Tagung erklärt und das erzählt, wie sie das erlebt hat, und hat gesagt, wenn Gott mir meine Wünsche erfüllt hätte, hätte ich dreimal den falschen Mann geheiratet. Jetzt habe ich den richtigen. Aber es hat lange Jahre gedauert. Und Andrea ist dann am Montagmorgen in die Werkstatt gefahren. Und der Mechaniker hat sich das angeguckt und hat gesagt, stopp, also da müssen wir jetzt erstmal gucken, was hier los ist. Und sie musste dann sehen, wie sie nach Hause kommt. Das Auto musste erstmal da bleiben. Aber es war nur das Dämmmaterial kaputt. Kein Schlauch, kein Draht, nichts angebissen. Gott versorgt. Er gibt uns negative und positive Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen. Und je nachdem, wie wir mit diesen Erfahrungen umgehen, mit den negativen und mit den positiven, das macht etwas mit unserem Leben. Das macht etwas mit dem, wie wir weiterdenken. Wir kennen natürlich dazu auch noch die Zusagen, die Gott uns macht in seinem Wort. Ich habe mal ein Beispiel rausgenommen aus 2. Mose 23. Dient ausschließlich mir, dem Herrn, euren Gott, dann werde ich eure Nahrung und euer Wasser segnen und alle Krankheiten von euch fernhalten. In eurem Land wird keine Frau eine Fehlgeburt erleiden oder unfruchtbar sein. Ich werde euch ein langes und erfülltes Leben schenken. Das sagt Gott seinem Volk als Versprechen, wenn sie seine Bedingungen halten, nämlich wenn sie seine Gebote halten, ausschließlich ihm, dem Herrn, dienen. Ausschließlich. Oder wenn ich weitersehe, geht es noch weiter. Eine der Bibelstellen, die bei meinen brasilianischen Geschwistern ganz, ganz hoch im Kurs ist: Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht, meine sichere Festung, du bist mein Gott, dem ich vertraue. Das ist eine Aussage, die ist toll, das ist richtig schön. Diese Zusage Gottes, Gott ist der, bei dem ich geborgen bin, wo ich immer hinkommen kann. Der, auf den ich vertrauen kann, egal was kommt. Und dann geht dieser Psalm allerdings weiter. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor den Schrecken der Nacht oder den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden, nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet, selbst wenn 1.000 neben dir fallen, gar 10.000 zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Realität stimmt nicht. Viele Menschen, auch damals bei den Juden, sind gestorben. Krank geworden und haben vieles erlebt. Aber es ist ja klar, oben stand ja, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt. Also wer sich da aufhält, wo Gott ist, wer diesen Ort niemals verlässt, dem wird nichts passieren. Also wenn ich gut genug bin, dann sorgt Gott dafür, dass alles gut wird. Oder um es rumzudrehen, wenn mir etwas Negatives passiert, bin ich selber schuld. Das ist dann das Ergebnis, wenn ich diesen Psalm so sehe, so wörtlich sehe, wie er damals für die Juden auch definitiv gemeint war. Wenn man nicht unterscheidet zwischen Alten und Neuem Testament, wenn man nicht merkt, dass im Alten Testament Gott anders mit seinem Volk umgeht, als er das im Neuen Testament macht, dann wird das ganz schön schwierig, wenn ich heute mit diesen Fragen umgehe. Dann ist es nämlich immer nur meine Schuld, wenn Gott es zulässt, dass mir irgendetwas passiert. Und ist das ein Gott, dem ich vertrauen kann? Sorgt das dafür, dass ich mir keine Sorgen machen muss? Denn wenn ich ins Neue Testament hineinsehe, da sieht es etwas anders aus. Da sehe ich, wie Jesus leiden muss. Da sehe ich, wie Jesus ganz, ganz vieles mitgemacht hat. Bis am Kreuz. Da sehe ich einen Paulus, der seinen Pfahl im Fleisch hatte und dem Gott sagt, nein, es ist gut für dich, dass du so krank bist, dass du so leidest. Es ist gut für dich. Der sagt nicht, du bist selber schuld, du bist nicht gut genug für mich. Ganz im Gegenteil. Sondern um dich zu bewahren, lasse ich das zu. Und wenn es dann weitergeht, wie viele Menschen im Laufe der Jahrhunderte ihr Leben gelassen haben für ihren Glauben, bis in unsere heutige Zeit hinein. Da stimmt das nicht, dass Gott das verhindert, dass sie umgebracht werden. Altes und Neues Testament sind zwei unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und Erfahrungswirklichkeiten. Im Alten Testament hatten die Menschen das Wort Gottes, und sie hörten das und sie wussten, wenn ich mich danach halte, dann wird Gott mich segnen. Wenn ich mich nicht danach halte, wird Gott das nicht tun. Im Neuen Testament haben wir Gott in uns. So wie diese Aussage in Matthäus 28, seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Und darum ist dieser Bereich um uns herum nicht mehr so, wie der im Alten Testament war. Wir erleben negative Sachen, weil Gott uns durch seinen Geist klar macht, warum. Wofür das gut ist, uns hilft, damit durchzukommen. Er sagt uns zu, macht uns das mal bewusst. Ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Ich werde keine Sekunde nicht darauf achten, was dir passiert. Ich bin da. Das ist Gottes Zusage heute. Und deswegen sieht das anders aus für uns. Deswegen können wir dann so in Aussagen, wie wir das in Matthäus 6 eben gehört haben, wir können uns darauf verlassen. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen über das, was wir essen oder trinken sollen, was wir anziehen sollen. Denn Gott weiß, was wir brauchen. Da, wo wir uns zuerst um Gottes Reich und um seine Gerechtigkeit kümmern, wird er uns den Rest dazugeben. Er versorgt mit Nahrung, mit Kleidung, mit einem Dach über dem Kopf. Darum brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Dass wir reich werden, immer gesund sind, finden wir im Neuen Testament nirgendwo mehr. Und es ist wichtig, dass wir das uns denken und dass wir das sehen. Wenn Gott das schenkt, dann ist es alles mit Aufgaben verbunden. Alles, was wir erleben, sorgt dafür, dass wir ihm näher kommen. Das Gute, was wir erleben, seine Versorgung, seine Unterstützung, wenn man mal so eine Situation erlebt, dass einem Engel geholfen haben, das ist was ganz Besonderes. Ein Grund, dankbar zu sein, das stärkt den Glauben. Aber dass Gott uns in schwierige Situationen hineinbringt, in Situationen, wo wir keinen Ausweg mehr sehen, wo wir nicht wissen, wie das werden soll. Auch das sorgt dafür, dass wir wachsen im Vertrauen, im Glauben. Damit wir in anderen Zeiten auch anderen Hilfe sein können. Damit wir erzählen können, was Gott für uns getan hat. Und Gott ist da. Er sorgt für uns. Er steht uns zur Seite. Und auch im Neuen Testament haben wir durchaus ganz positive Zusagen, die Gott uns gemacht hat. Da steht zum Beispiel, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Neues Leben in ihm. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Wobei Jesus an anderen Stellen deutlich macht, dass wir als Menschen das schon selber gemacht haben. Uns verurteilt. Und folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen sprechen, wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Gott versorgt. Und er sorgt dafür, dass das, was passiert, uns nicht schadet. Erinnert ihr euch an diese Begebenheit, wo Paulus auf seinem Weg nach Rom zum Kaiser, wo er beziehungsweise verurteilt werden sollte, wo sie den Schiffbruch erlitten haben, was niemandem klar war, haben alle überlebt. Und man zündet ein Feuer an und während Paulus ein Scheit Holz ins Feuer legen will, kommt eine Schlange aus dem Holz heraus und beißt ihn. Und die Leute sagen, was muss das für ein Mensch sein? Was muss der Schlimmes getan haben? Er hat diesen Schiffbruch überlebt und jetzt sorgt Gott dafür, dass er doch noch stirbt. Und Paulus sagt, nein. Und es ist ihm nichts passiert. Manchmal passieren Sachen auch für andere Leute, damit sie sehen, was passiert. Das wird hier bei Markus eben auch so aufgeführt. Und Gott geht noch weiter. In 2. Korinther 9, Vers 8 steht zum Beispiel, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht, zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Also nicht nur das, was ihr braucht, sondern mehr als ihr braucht. Damit ihr mit dem, was ihr mehr habt, auch Gutes tun könnt. Gott versorgt. Das sind Zusagen aus dem Neuen Testament. Aus der Zeit, in der wir leben. Der Zeit, in der wir uns auf Gott verlassen können. Und darum stellt sich für uns letztlich die Frage, wem vertraue ich eigentlich? Vertraue ich meinen Zweifeln, meinen schlechten Erfahrungen? Vertraue ich dem negativen Reden von außen? Und davon haben wir genug. Menschen, die uns runterziehen und sagen, da guckst du dir an. Denen geht es auch nicht besser als uns. Die haben genauso Corona gekriegt wie die anderen auch. Gott ist der Gott, der hilft. Gott ist der Gott, der uns zur Seite steht. Und ich fand einen Spruch von Corrie ten Boom. Stopp. Wo es darum geht, nee, das ist der jetzt nicht. Ich weiß nicht was. Okay, ist egal. Ich fand einen Spruch von Corrie ten Boom. Sorge macht Menschen zu Gefangenen der Vergangenheit, zu Opfern der Gegenwart und zu Sklaven der Zukunft. Wir als Menschen, wenn wir uns auf Sorgen einlassen, ich merke das leider immer wieder mal ganz negativ, verlieren die Kontrolle über unser Leben, wenn wir uns in diese Sorgen hineinlassen. Wenn wir Angst haben vor dem, wie es weitergeht, wenn wir Angst haben vor dem, was uns was wir nicht in der Hand haben, wo wir nichts mehr tun können, dann macht uns das zu Gefangenen der Vergangenheit, weil wir wissen, es ist auch in der Vergangenheit nicht immer alles so geworden, wie wir das gerne gehabt hätten. Und übersehen dabei, dass Gott da war. Wir werden zu Opfern der Gegenwart, weil wir nicht mehr in der Lage sind, wenn wir uns Sorgen machen, unsere Kraft dafür einzusetzen, wo wir etwas tun können. Weil uns Sorgen die Kraft und die Konzentration rauben. Und damit werden wir zu Sklaven der Zukunft, weil wir gebunden sind in unseren Sorgen, in unserem Denken und Gott uns nicht helfen kann. Auf der anderen Seite haben wir im Neuen diese neue Aussage, dass mein Vater im Himmel, dass Jesus mein Retter da ist, dass wir uns darauf verlassen können, dass er unser Leben in seiner Hand hält, dass er uns niemals alleine lässt oder Jesus ist das Ziel, nicht Erfolg, nicht Wohlstand, nicht Sicherheit. Das oberste Ziel ist die Nähe zu Gott, die Abhängigkeit von ihm. Und das erlebt man auf sehr reale Weise, wenn man all die anderen loslässt. Wir als Menschen haben Ziele, die wir erreichen wollen. Das ist ganz normal und es ist wichtig, dass wir die haben, weil wir sonst nur noch in den Tag hineinleben. Es ist wichtig, dass wir auch als Gemeinde wissen, wo wir hinwollen, damit wir etwas dafür tun. Gar keine Frage. Aber diese Ziele sind immer nur untergeordnete Ziele. Das wichtigste Ziel, das ist einfach das, was unser Leben auch aus dem Sorgen, aus diesem ganzen Denken herausbringt, ist das Ziel zu haben, Jesus immer näher zu kommen, immer ähnlicher zu werden, immer mehr von ihm abhängig zu sein, immer mehr in seiner Hand zu leben. Da, wo ich das tue, ist das ein ganz anderer Ansatz. Da, wo ich das tue, verändert das meine Wünsche, meine Vorstellungen. Und auch die Ziele, die ich mir auf dieser Erde setze, werden dadurch anders. Und nach meinen Erfahrungen ist das tatsächlich der einzige Weg, um Sorgen wirklich loszulassen. Denn wir können sonst tun, was wir wollen. Wir können beten, wir können mit anderen beten. Das ändert nicht sehr viel. Wenn ich mich sorge und meine Sorgen immer wieder zulasse, kommen sie immer wieder hoch. Selbst wenn ich sie mal losgelassen habe, jemand hat mal gesagt, ich lade meinen Rucksack ab und gebe ihn Jesus oder hänge ihn ans Kreuz und dann gehe ich weg und ich merke, mein Rucksack ist immer noch auf meinem Rücken. Das haben viele schon erlebt. Auch ich. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Zusammenhang verstehen. Wir können nicht ohne irgendetwas auf dem Rücken leben. Das muss aber unser Ziel sein, nicht unsere Last. Wenn wir das als Ziel unseres Lebens sehen, dass wir Christus ähnlicher werden wollen, dass wir mit ihm leben wollen, so wie Paulus das ausdrückt, dass er alles, was er hatte, alles, was ihm wichtig war, weggelassen hat, und erkannt hat, dass es nichts Wichtigeres gibt, als mit Christus zusammen zu sein. So haben wir es die letzten Wochen im Philipperbrief gelesen. Da wird plötzlich auch diese Aussage dann ganz normal, dass er sagt, dass er es gelernt hat, in allem zufrieden zu sein. Da, wo er arm war und wenig zu essen hatte, da, wo er reich war und Überfluss hatte, da, wo es ihm gut ging und da, wo er im Gefängnis saß, da, wo er geschlagen und gesteinigt wurde, genauso wie zu den Zeiten, wo er predigte und die Leute ihm an den Lippen hingen. Gott ist ein Gott, der uns sieht und er uns liebt, unendlich liebt Und weil er uns liebt, wird er dafür sorgen, dass alles, was gut für uns ist, auch kommt. Nur nicht alles, was schön ist, ist auch gerade das, was gerade gut ist. Manchmal braucht Gott schwierige Situationen, um unseren Glauben wachsen zu lassen, um uns zu zeigen, zu beweisen, dass er da ist, dass er uns zur Seite steht, dass er uns hilft, dass er uns führt. Manchmal schickt Gott uns in Situationen, wo wir sagen, ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich weiß nicht mehr, wie das gehen soll. Ich weiß nicht, menschlich gesehen, ist hier so gut wie keine Hoffnung mehr. Aber ist es mein Ziel, dass ich das erreiche, was ich vor Augen habe? Oder ist es mein Ziel, dass ich Jesus ähnlicher werde? Dass er in meinem Leben mehr und mehr zu sagen hat. Larry Krepp hat in einem seiner letzten Bücher, die er noch geschrieben hat, geschrieben, ich nehme mal die Übersetzung, wenn es denn jetzt weitergeht. Ah, da. Wir können das Leben nicht zum Laufen bringen. Da geht es um diese gesamte Situation. Wir können uns das Leben nicht so machen, wie wir das gerne hätten. Wir sind nicht dazu in der Lage. Aber der Druck dazu ist ja weg. Wenn es nicht darum geht, dass ich mein Ziel erreichen muss, dass ich alles erreichen muss, was für mich gut und wichtig ist, wenn ich nicht alles machen muss, damit ich gut dastehe, dann sieht das anders aus. Das ist nämlich eine Desillusionierung, wenn ich irgendwann einmal verstehe, diese Ziele, die ich hatte, die mir wichtig waren, die sind es eigentlich nicht. Und dann werden wir dadurch verändert. Wir wollen nicht mehr so sehr, dass das Leben funktioniert, wie wir ihn wollen. Es geht uns nicht mehr in erster Linie darum, dass unser Leben, unsere Umgebung, alles so funktioniert, wie wir das gerne hätten, dass wir gut rauskommen, dass es uns gerade gut geht, dass wir Hoffnung haben, dass es unseren Kindern gut geht und so weiter und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die vielleicht bei dem einen oder anderen noch eine größere Rolle spielen, als wie es einem selber geht. Vor allen Dingen, wenn man älter wird. Denn es hat sich ein Weg aufgetan, der neue Weg des Geistes, auf dem wir zu ihm kommen können. Und das ist so das Bild von dem Larry immer wieder und tanzen. Ich habe ihn nie tanzen gesehen. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt macht. Oder ob das nur sinnbildlich für ihn gemeint ist, so trocken wie der ist oder war, kann ich mir das fast nicht vorstellen. Aber spielt keine Rolle. Das Entscheidende ist einfach zu verstehen. Wenn ich Gott suche, werden alle Wünsche erfüllt. Der Wunsch, fröhlich zu sein. Der Wunsch, geborgen zu sein. Hoffnung zu haben. Weil es alles an ihm hängt, nicht an mir. Die Grundlage dafür kommt nicht von dem, was ich erreiche, sondern von dem, was er mir gibt. Und das ist ein völlig anderer Ansatz. Und manchmal tut Gott einfach Wunder. Und es passieren Sachen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Ich weiß nicht, wer das von euch mitgekriegt hat, aber vor 10 Tagen ist eine ganz komische Sache passiert. An der Ashbury-Universität, wo mein kenianischer Freund James studiert hat, seinen Master gemacht hat, passierte etwas direkt nach dem, also die haben 3-mal die Woche normalerweise so eine Andacht in der Universität, ist eine christliche Uni, 3-mal die Woche eine Andacht und am Mittwochmorgen gehen die Leute einfach nicht weg, die gehen nicht in den Unterricht, sondern die bleiben sitzen. Und diejenigen, die Anbetung, die Lieder gespielt haben, spielen weiter. Und es ist so, dass sie so überschüttet werden mit der Gegenwart Gottes, dass sie bis heute immer noch weitermachen. Also die Leute sind zum Teil auch irgendwann mal nach Hause gegangen, haben geschlafen in Schichten mittlerweile, aber das ist seit 10 Tagen, hat dieser Gottesdienst nicht aufgehört. Leute sind geheilt worden, ohne dass jemand speziell für sie gebetet hat. Leute sind frei geworden von Sachen, die sie vorher massiv blockiert haben. Da ist nichts Spektakuläres, da ist niemand durch die Gegend geflogen oder sonst irgendwas, sondern die sind am Beten, am Singen, am Gottloben. Es tauchen immer wieder Leute auf, die erzählen, was Gott gerade mit ihnen macht. Und es geht immer so weiter, sowohl Studenten als auch von dem Personal, von den Professoren. Die machen immer wieder, geht einer nach dem anderen nach vorne, hält eine kleine Predigt. gibt seine Gedanken weiter, seine Erfahrungen weiter. Man kann sich das nicht erklären. Erweckung auf eine ganz andere Art, als man das sonst gewöhnt ist. Komisch ist, dass es ausgerechnet dort nicht zum ersten Mal passiert, sondern in ähnlicher Form ist es vor 53 Jahren schon mal da so gewesen. In 2006 ein bisschen abgeschwächt, da waren es aber nur eine kurze Zeit. Mittlerweile seit 10 Tagen und die Leute haben einen Frieden, eine Liebe, die nehmen sich gegenseitig an und man kann sagen, also jemand hat geschrieben, man kann das spüren. Bis einen halben Kilometer von diesem Gebäude entfernt ist dieser Frieden Gottes zu spüren und erst wenn man darüber hinausgeht, merkt man, wie das nachlässt. Ashbury ist kein charismatisches Universität, sondern eine Methodisten-Universität. Ganz normale Sache, nicht geplant, nicht erwartet. Es ist einfach so passiert. Gottes Geist kommt und verändert die Leute. Mittlerweile sind da um die 3000 Leute, kommen also immer wieder neue Leute, auch jetzt von außen, das hat sich rumgesprochen. Leute kommen dorthin und muss eine unvorstellbare Situation sein. Gott redet manchmal anders, als wir es gewohnt sind. Ich habe oft gesagt, wenn bei uns Gott keine Erweckung schenkt oder irgendwas in dieser Richtung schenkt, wird es sehr, sehr schwer für uns. Vielleicht unmöglich, dass Gemeinde auf Dauer wirklich wächst und weitergeht. Aber dafür beten kann nie schaden. Gott ist groß. Er versorgt. Er hat alles in seiner Hand. Und das sind manchmal so Sachen, wo man dann sieht, okay, ich weiß nicht, wieso das so ist, aber es ist so. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre. Ich habe mir den Livestream mal eine Ecke angeguckt. Also es wird auch zum Teil ins Internet übertragen, obwohl das, ich sag mal, handwerklich so grottenschlecht gemacht ist, weil einfach oben von der Empore jemand eine Kamera hat und das Ganze direkt weiterleitet. Du siehst die Leute nicht von nahem, du kriegst nicht mit. Da ist nicht einer, der irgendwo die Leitung hätte oder sonst was. Es läuft einfach weiter, weiter, weiter. Gott wird gelobt. Die Menschen beten weiter füreinander und für andere, immer wieder auch für neue, die dazukommen. Gott handelt. Gott greift ein. Und das finde ich einfach mutmachend, auch für uns. Gott weiß, was wir wann, wie und wo brauchen. Und er wird genau das tun, weil er uns liebt. Und das ist wichtig, dass wir das niemals aus den Augen verlieren. Auch wenn es zwischendurch mal hart wird und wehtut und wir nicht wissen, wie es weitergehen soll, Gott versorgt und sorgt für uns, steht uns zur Seite und bringt uns zum Ziel. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, der uns liebt. Ein Gott, der uns sieht, ein Gott, der uns zur Seite steht, der uns Hoffnung gibt und Frieden schenkt. Auch da, wo wir wirklich manchmal nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen, wenn wir sehen, wie viele Menschen jetzt wieder leiden im Nahen Osten durch diese Erdbeben. Wenn wir sehen, wie viel Leid eine Person letztendlich hervorgerufen hat in der Ukraine und das ganze Land so weit zerstört hat. Herr, wenn wir sehen, was alles passiert auf dieser Welt in vielen, vielen anderen Bereichen und wie sich Leute auch noch untereinander streiten, wenn es darum geht, zu helfen oder nicht zu helfen. Herr, bitte erbarm du dich unser. Wir leben in einer Zeit, in einer Welt, in der wir wirklich sehen können, wie das Böse sich durchsetzt mehr und mehr. Und wir lesen in deinem Wort, dass diese Zeit durchaus zu erwarten ist. Aber du bist immer noch der, der größer ist. Und wenn wir gerade auch die Offenbarung lesen, sehen wir, wie du immer zum Ziel kommst. Durch all das, was passiert, durch all die Not, wird dein Ziel erreicht. Mit uns Menschen, mit deiner Gemeinde, die du auf dieser Erde hast, die aus all den Menschen besteht, die zu dir gehören, die dir nachfolgen. Herr, bitte, hilf du uns. Auch in unseren kleinen Fragen, mit denen wir zu kämpfen haben, dir zu vertrauen. Danke dafür. Danke dafür, dass du bei uns bist, dass du mit uns gehst und dass wir an deiner Hand geborgen diesen Weg gehen können. Du bist da und das ist das Wichtigste. Danke dafür. Amen.